Die Gretchenfrage der deutschen Politik ist schon seit Jahren, wie hältst du es mit deiner AfD-Kritik? Es gibt Team Brandmauer, Team Verbotsverfahren, Team Dialog und weitere. Ein neuer Aspekt ist der Ausschluss von AfD-Kandidaten von Wahlen. Hier haben wir einen aktuellen Fall aus Niedersachsen. Dort wird am 13. September die kommunalen Parlamente gewählt. Warum wahrscheinlich genau dieser Ausschluss der AfD hilft und wie das funktioniert, darum geht es heute in der Nahbetrachtung mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh. Einer der häufigsten Sätze in politischen Gesprächen ist dieser Satz, das hilft der AfD. Diesen Satz haben MC und ich in unseren Diskussionen auch gelegentlich und wir begeben uns, was unsere persönliche politische Ausrichtung betrifft, hier sicher in dieser Folge der Nahbetrachtung auch auf dünnes Eis, denn wir beide lehnen die AfD und ihre Politik zwar ab, haben auf diesen Fall aber eine etwas differenziertere Betrachtung. Wenn Sie diese Betrachtung, die Sie haben, mit uns teilen möchten, schreiben Sie an podcast@nahbetrachtung.de, podcast@nahbetrachtung.de und denken Sie bitte dran, diese Folge und überhaupt den Podcast zu liken und weiterzuschicken.
Die nächste Runde in der Auseinandersetzung mit der AfD ist der Streit ums passive Wahlrecht. Darf, soll oder muss man sogar Kandidaten von Kommunalwahlen ausschließen? Gerade erst hat es in Niedersachsen einen Bundestagsabgeordneten der AfD getroffen. Der Wahlausschuss des Landkreises Friesland ließ den AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert nicht zur Landratswahl zu, gestützt auf eine Einschätzung des SPD-geführten Innenministeriums zu seiner Verfassungstreue.
Der Auftakt in dieser Folge geht an MC. Warum, MC, ist es ein großer Unterschied mit der Verfassungstreue, wenn es um einen Landtagskandidaten oder einen Landratskandidaten geht?
Das liegt daran, dass Landratskandidaten ja später Landrat werden wollen. Es geht auch um Bürgermeisterkandidaten. Und da ist es so, dass die ja automatisch, je nach Kommunalwahlgesetz, aber in den meisten Ländern ist das so, auch Chefs der Verwaltung werden. Das sind dann sogenannte Wahlbeamte, die eben nicht nur Abgeordnete sind, das sind sie im engeren Sinne sowieso nicht, also ihrem Gewissen verpflichtet und so weiter, sondern sie sind verpflichtet, sich an Recht und Gesetz im Rahmen ihrer Amtsausübung zu halten. Das heißt, die sind in dem Sinne nicht frei, weil sie ja auch Führer und Geschäftsführer von Verwaltung sind und damit eben auch hoheitliche Aufgaben ausüben. Das heißt, die müssen sich an den Maßstäben für Beamtinnen und Beamte messen lassen, die natürlich deutlich höher sind als für frei gewählte Abgeordnete.
Das heißt also, da werden härtere Kriterien angelegt, selbst wenn die gewählt werden.
Genau, also deswegen wird da in dem Fall auch in der Regel vorher geprüft. Da sind zum Beispiel auch diese Wahlausschüsse da. Wobei diese Prüfung in den letzten Jahrzehnten keine große Rolle spielte, so ehrlich muss man sein. Es gab immer mal wieder Kandidatinnen und Kandidaten, eigentlich können wir das Gendern hier knicken, weil es in der Regel um Männer geht, Kandidaten, die im Zweifel standen, die also nicht zugelassen worden sind. Das waren dann immer mal wieder irgendwie rechte Splitterparteien, wo die vielleicht, wo vielleicht Kandidaten auch schon einschlägig vorverurteilt waren, also vorverurteilt im Sinne eines rechtskräftigen Urteils, wo man jetzt wirklich nicht mehr lange überlegen musste. Die aktuellen Fälle betreffen ja alle Menschen, die nicht verurteilt worden sind, wo eben angenommen wird, dass sie nicht verfassungstreu sind. Und das ist natürlich dann immer im Vorhinein eine sehr schwierige Einschätzung.
Das heißt, diese Kriterien für Landräte gilt auch für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, auch eine Verwaltung führen, ne?
Genau, also wenn es sich um sogenannte Wahlbeamte handelt, die eben gleichzeitig Chefs der Verwaltung werden, in den meisten Bundesländern ist das der Fall. Es gibt noch einen ganz kleinen Teil von ehrenamtlichen Bürgermeistern, oder von, ich sag mal so, Chefs von Gemeinden, die in irgendeiner Weise nur ehrenamtlich tätig sind. Das sind in der Regel dann kleinere Gemeinden, aber in der Regel wird man heute als Bürgermeister oder Überbürgermeister, je nachdem wie groß die Kommune ist, wird man Chef oder Chefin der Verwaltung. Und damit ist man eben nicht nur Abgeordneter oder Stadtrat oder Stadtverordneter, sondern eben auch gleichzeitig disziplinarischer Vorgesetzter von einer großen Anzahl von Mitarbeitern. Und damit übt man auch hoheitliche Akte aus.
Also diejenigen, die jetzt zu den Nahbetrachtungs-Ultras gehören und jetzt schon seit 60 Folgen dabei sind, die werden sicherlich die Information noch im Kopf haben, dass MC auch mal als Bürgermeisterkandidatin angetreten ist. Bist du da auch in deiner Verfassungstreue vorher überprüft worden?
Also der Wahlausschuss der Kommune musste die Kandidaten zulassen, das waren in dem Fall zwei. Und ich bin über das Ergebnis gar nicht einzeln informiert worden, glaube ich, weil das normalerweise geht das einfach so durch. Also die Fälle, über die wir sprechen, sind ja extrem selten. Diese Wahlausschüsse üben in der Regel eine andere wichtige Funktion aus. Die prüfen nämlich anhand der vorgelegten Unterlagen, dass Kandidatinnen und Kandidaten nach Recht und Gesetz aufgestellt worden sind in geheimer Wahl, dass jeder die Möglichkeit hatte zu kandidieren und sich daran in irgendeiner Form zu beteiligen. Das sind eigentlich die häufigsten Sachen. Sind alle Fristen eingehalten worden? Sind die nötigen Unterlagen, die Einverständniserklärung aller Kandidatinnen und Kandidaten da? Also die Wahlausschüsse, die es zu jeder Wahl gibt, prüfen in der Regel formale Kriterien. Und das ist auch gut so. Ich halte das durchaus für richtig.
Jetzt ist ja ein Video geleakt worden, was jemand, da kann man jetzt drüber streiten, ob legal oder illegal, mitgeschnitten hat, offensichtlich vom Handy aus, von der Tagung des Wahlausschusses im Kreis Friesland. Dieses Video kann man sich anschauen, sowohl auf bild.de als auch auf apollonews.de. Die haben das entsprechend geleakt. Und da findet jetzt nicht wirklich eine Diskussion statt, sondern da wird der Name des Kandidaten genannt, es wird abgestimmt und niemand ist dafür, dass er zugelassen wird, aber alle sind dagegen, dass er kandidieren darf. Ist das ein normales Verfahren, dass das so ratzfatz geht, oder hat man da eine Diskussion geschlabbert?
Also natürlich ist das, also wenn das denn so stattgefunden hat und echt ist, davon können wir jetzt erstmal ausgehen, nicht adäquat, weil es ja um einen sehr schweren Vorwurf an der Stelle geht. Da geht es ja jetzt nicht um die Frage, ist eine Unterschrift auf der falschen Seite geleistet worden. Und zusätzlich muss man auch sagen, dass die Wahlausschüsse in der Regel geleitet werden von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Verwaltung. Und die Mitglieder der Wahlausschüsse werden von den Parteien entsandt. So, wir ahnen schon, da liegt irgendwo ein Problem. Das war irgendwann mal eine recht kluge Idee zu sagen, Parteien sollen sich da, so wie auch in Wahlvorständen, in Wahllokalen, ein Stück weit gegenseitig kontrollieren. Und das, wir merken jetzt gerade die Grenzen dieses Systems. Ich halte, das ist auch wirklich eine offene Kritik an dieser Struktur, dass Wahlausschüsse bestehend aus ehrenamtlichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern über Verfassungstreue von Kandidaten entscheiden, halte ich für fragwürdig, denn dafür sind die auch nicht ausgebildet. Also theoretisch könnte ich auch in so einem Wahlausschuss sitzen. Ich könnte das aber faktisch gar nicht.
So, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Es gab ja dann entsprechende Bewertungen aus dem SPD-geführten Innenministerium. Ist das etwas, wo man sagt, darauf können die sich jetzt berufen, oder stehen die in der Verantwortung, wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen haben?
Sie müssen auf jeden Fall für ihre Entscheidung gerade stehen, wobei sie im engeren Sinne keine Verantwortung dafür tragen. Denn gehen wir davon aus, es handelt sich um eine Fehlentscheidung, ja, denen passiert ja nichts. Dem Kandidaten passiert durchaus was, denn er kann nicht kandidieren. Er hat die Möglichkeit, und ich gehe davon aus, dass das auch passieren wird, dass der Rechtsweg beschritten wird. Und dabei gibt es folgendes Problem. Er hat zwei Instanzen, Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht. Das haben wir schon einmal durchexerziert im Fall von Ludwigshafen. Wenn auch das Oberverwaltungsgericht davon ausgeht, dass eine Kandidatur hier auszuschließen ist, dann findet die Wahl ohne den Kandidaten statt. Und danach kann er nochmal ins Hauptsacheverfahren gehen.
Also der Fall in Ludwigshafen. Das heißt, da müsste die Wahl, wenn es anders entschieden wird im Hauptsacheverfahren, müsste die Wahl komplett wiederholt werden?
Genau, dann geht alles nochmal von vorne los. Das findet ja auch in einzelnen Wahlkreisen immer mal wieder statt, aus unterschiedlichen Gründen. Also wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, muss die Wahl wiederholt werden. Und ein nicht zugelassener Kandidat ist unbestritten eine sehr große Unregelmäßigkeit. Deswegen wird das Verfahren in Ludwigshafen, was ja seit einigen Monaten läuft, auch sehr intensiv beäugt. Das Gericht kann sich ja jetzt Zeit lassen, weil in Baden-Württemberg die Legislaturperiode einfach läuft. Und sollte das Gericht zu dem Ergebnis kommen, der Ausschluss war unrechtmäßig, dann geht da die Bürgermeisterwahl nochmal von vorne los.
Das heißt also dann auch für die Restamtszeit von vielleicht nur einem Jahr oder sowas.
Genau, dann wird das dann komplett wiederholt.
Ich glaube, die Berliner haben so das eine oder andere Déjà-vu gerade bei diesem Thema.
Ja, ich finde das ja auch richtig. Also das ist, also die freien und geheimen Wahlen, also die Möglichkeit zur Kandidatur, die Möglichkeit zur Teilhabe und die Verpflichtung, dass geheim gewählt wird, ich halte das für eine der Grundfeste dieses Staates und der Demokratie, egal wie groß das Parlament ist, um das es geht.
Und jetzt gehen wir mal in zwei psychologische Sachen rein. Zum einen haben wir hier, ich unterstelle den anderen Parteien jetzt durchaus demokratische Absichten, haben wir Demokraten, die sozusagen aus dem Wunsch heraus etwas Gutes tun, eventuell etwas tun, was rechtswidrig ist. ja, beschmutzt es dann sozusagen die amtierende Demokraten? Oder aber beschmutzt es nicht auch das komplette Wahlergebnis, dass man sagt, naja, ihr habt zwar gewonnen, aber ihr habt ja auch vorher dafür gesorgt, dass ein AfD-Kandidat nicht kandidieren konnte. Ist dann sozusagen der Amtsträger oder die Amtsträgerin dann schon beschmutzt?
Also das ist die Diskussion, die tatsächlich auch geführt werden muss, weil dieser Zugang zur Wahl eben so ein elementares Recht für alle ist. Und somit ist eben die Frage, wird damit das passive Wahlrecht beschnitten? Und beides ist schwierig. Also auf der einen Seite zu sagen, unabhängig von angenommener Verfassungstreue darf jeder kandidieren und wir gucken dann nachher, was das für Leute sind. Gibt es ja auch genug Fälle, wo der Wahlausschuss sich dafür entschieden hat, aber insgesamt aus Äußerungen der Kandidaten hervorgeht, dass man sagt, nee, also das kann man eigentlich nicht wirklich als Bürgermeister oder Überbürgermeister gerne wollen, wenn das also sehr rechte Parteien sind, die aber vielleicht in dem Moment chancenlos waren. Auf der anderen Seite ist es eben so, was ist denn, wenn solche Entscheidungen getroffen werden und in Frage gestellt werden? Das ist eben auch die Frage der wehrhaften Demokratie. Wir haben die Instrumente, die ja gesetzlich vorgesehen sind. Der Wahlausschuss entscheidet, die Möglichkeit des Ausschlusses von Kandidaten ist da. Wenn sie jetzt aber nicht genutzt werden, passiert dann eigentlich viel mehr oder sagt man, na gut, das ist irgend so ein Landkreis, den alle Tagesschau-Zuschauer nach 2 Minuten wieder vergessen haben. Das macht ja gar nichts aus. Also das ist eine wichtige Frage, die auch diskutiert werden muss. Und ich selber kann jetzt die Verfassungstreue oder Verfassungsuntreue des Kandidaten überhaupt nicht bewerten. Würde ich mir auch gar nicht zutrauen. Aber die Frage, die dahinter steht, ist eben, muss man da alles mitmachen? Und da sage ich, nö, das schon mal nicht.
Das ist schon richtig. Wir schauen uns diesen Kandidaten aber auch gleich mal etwas genauer an, der da abgelehnt worden ist. Der ist kein unbeschriebenes Blatt. Ja? Also das ist die Frage ist halt nur, ist er schon drüber oder nicht? Und ich habe hier so den Eindruck, wir haben eine ewige Diskussion über AfD-Verbotsverfahren, ja oder nein. Und dann gab es dann die entsprechenden Gutachten und die gab es dann kurz vor der Bundestagswahl und dann haben sie sich nicht dazu durchringen können, ein Verbotsverfahren zu machen oder nicht. Ich meine, historisch haben wir ja auch schon die Verbotsverfahren gegen die NPD mitbekommen. Bei dem einen konnte es nicht umgesetzt werden, weil man das Gefühl hatte, die komplette NPD-Spitze ist vom Verfassungsschutz besetzt mit V-Leuten und hinterher konnte es dann nicht mehr umgesetzt werden, weil man gesagt hat, inzwischen ist die NPD bedeutungslos geworden. Also da ist jetzt auch nicht wirklich eine Entscheidung getroffen worden und bei der AfD sagt man sich jetzt, ja gut, also ich persönlich bin als Bürger etwas abgenervt, dass ich mir sage, wenn ihr uns die ganze Zeit immer erzählt, die sind verfassungswidrig, dann zieht es doch endlich auch durch, dann haben wir Klarheit, egal wie es ausgeht, aber dann haben wir die Klarheit und dann wissen wir, ob wir sie jetzt sozusagen aus dem Markt raus haben oder ob wir halt die nächsten Jahrzehnte uns damit einstellen müssen. Aber diese ständige ja, nein, aber man hätte ja doch Diskussion, die bringt uns ja nicht wirklich weiter. Und ich habe den Eindruck, dass man jetzt sozusagen ein bundespolitisch nicht gelöstes Problem auf den Kreis Friesland, nichts gegen den Kreis Friesland, ich kenne den Kreis Friesland, das ist eine sehr, sehr schöne Gegend, aber hey Leute, das ist Friesland, ja, und die treffen jetzt eine Entscheidung und die hat auf einmal bundesrepublikanische gesamtdeutsche Brisanz. Und das, finde ich, ist irgendwo etwas in die Unwucht geraten.
Ja, die Frage ist, hat sie überhaupt Brisanz?
Das ist ja, natürlich hat sie Brisanz, weil natürlich am 6. September in Sachsen-Anhalt Wahlen sind. Wir wissen, dass die AfD da erstmalig wirklich eine reale Chance hat oder eine reelle Chance hat, tatsächlich die absolute Mehrheit zu bekommen. Und die Kommunalwahl im Kreis Friesland, die ist sozusagen knapp 2 Wochen später. Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass je nachdem, wie das in Sachsen-Anhalt ausgeht, da nochmal auch deutschlandweit ein entsprechender Aufschwung für die AfD stattfindet.
Und ich glaube, da liegt, da nehme ich jetzt mal die Gegenposition ein und sagen, dadurch, dass wir jedes Mal, wenn irgendwo AfD auftaucht, daraus einen riesen Hype machen und bundespolitische Bedeutung und Signalwirkung und ich weiß nicht was und irgendeine Wende zu was auch immer, also egal, ob es jetzt Entscheidungen in Landtagen sind, wo die AfD mal mit oder mal dagegen stimmt oder irgendwo im Bürgermeister oder ein Landrat von der AfD gewählt wird, gleich geht's immer um das Bundespolitische und um alles das, was damit passiert. Ich glaube, dass diese Schlussfolgerung einfach falsch ist. Wir haben uns da von der AfD, und ich mache jetzt eine steile These auf, wir haben uns da von der AfD gebrainwashed, weil wir alles das, wo irgendwo AfD draufkommt, gleich eine grundsätzliche Bedeutung beimischen, weil die uns das so beigebracht haben.
Aber wir haben doch grundsätzlich mit der AfD noch gar nichts geklärt. Vielleicht kriegt deshalb ja jede Auseinandersetzung so einen bedeutungsschwangeren grundsätzlichen Ansatz.
Das ist aber auch Teil der demokratischen Auseinandersetzung. Die AfD nimmt Positionen ein und toleriert Verhalten in ihrer Mitgliedschaft und in ihrem Umfeld, wo sich Demokraten die Zehennägel hochrollen. Und da gibt es Beispiele bis zum Mond. Das ist Teil ihrer Strategie, diese ständigen Grenzüberschreitungen, diese geringe Maßregelung in den eigenen Reihen, mit allem, was damit zu tun hat. Weil die eben bis ganz rechts außen alles mitnehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das gehörte zu ihrer Strategie, die muss ich akzeptieren. Die spielen nicht nach den Spielregeln, wie wir sie im Nachkriegsdeutschland jahrzehntelang geübt haben. Aber diese Spielregeländerung ist offensichtlich bei vielen Akteuren noch gar nicht angekommen. Mit denen kann ich nicht normal diskutieren und darüber sprechen, ob wir jetzt Sanktionen gegen chinesische Autos irgendwie beschließen sollten, weil das irgendwie eine wichtige wirtschaftspolitische Frage ist, weil so weit denken die ja gar nicht, weil außer bestimmten Äußerungen zur Migration und alles, was irgendwie ein bisschen Öffentlichkeit bringt, haben die ja politisch nichts auf der Pfanne. Und wir lassen uns hier einfach vorführen ständig, indem wir immer, wenn irgendwo AfD vorkommt, entweder ein AfD-Politiker oder Politikerin oder wahlweise die AfD irgendwo erwähnt wird, springen wir sofort übers Stöckchen und zwar bitte in einer Größenordnung, das geht schon irgendwie an Hochsprung Weltklasse. Und da sind wir ein Stück weit selber schuld. Wir lassen uns von denen die politische Agenda in ungefähr jedem Politikfeld komplett bestimmen. Und da muss ich sagen, ja, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn die über x% hüpfen.
Aber wenn wir uns auf das Verhalten des Wahlausschusses im Kreis Friesland fokussieren. Und wir schauen uns dann auch durchaus mal die eine oder andere rechtliche Bewertung auch von namhaften Verfassungsrechtlern an. Dann bekommt man schon den Eindruck, das ist eine sehr, sehr dünne Entscheidung. Und ich persönlich habe als Bürger ein Riesenproblem damit. Jetzt machen wir ruhig mal diese kurze Aufteilung wir und die entsprechend auf, dass man sagt, wenn man gegen die entsprechend vorgehen möchte, müssen wir 100%ig sauber arbeiten, weil wir sonst unseren eigenen Erfolg beschmutzen oder weil wir selber dann auch nicht mehr glaubwürdig sind. Und das ist so dieser Punkt, wo man sagt, wenn wir sozusagen eine Demokratie meinen zu verteidigen zu müssen, und ich bin durchaus dieser Auffassung, dass man das tun sollte, dann muss die Demokratie für sich selber aber auch absolut sauber und demokratisch korrekt agieren. Und wenn jetzt, da fehlt mir sozusagen die fachliche Kompetenz als Verfassungsrechtler Tom Buschert, aber wenn ich mir jetzt andere Verfassungsrechtler und deren Aussagen anschaue, dann bekomme ich schon erhebliche Zweifel daran, ob das, was da im Kreis Friesland gelaufen ist, alles so sauber war. Und da kann man sagen, okay, die mögen vielleicht das Richtige tun, aber mit den falschen Methoden. Und dann ist es beschmutzt. Und dann muss ich sagen, dann lieber ein Landratskandidaten der AfD im freien Markt, im freien Wettbewerb.
Ich nehme die Gegenposition
ein. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal für einen AfD-Kandidaten hier Partei ergreife. So,
ich bin natürlich dafür, dass die Wahlen im Landkreis Friesland absolut korrekt durchgeführt werden. Bin selber ganz oft Wahlvorständin gewesen und mir ist das auch persönlich ein ganz, ganz großes Anliegen. Die Gegenposition, die ich einnehme, ist folgende. Die deutsche Demokratie geht nicht am Wahlausschuss in Friesland zugrunde. Wenn der Wahlausschuss eine falsche Entscheidung trifft, dann gibt es zahlreiche Möglichkeiten, rechtlich dagegen vorzugehen, bis hin eben dazu, dass möglicherweise die Landratswahl, denken wir das mal ein bisschen weiter, wiederholt wird. Auch daran geht die deutsche Demokratie nicht unter. Ich glaube, das dürfen wir uns auch nicht einreden lassen. Denn es gibt die rechtliche Überprüfung und da habe ich Vertrauen in den Rechtsstaat. Und wenn der Landkreis Friesland noch mal wählen muss, auch dann geht die Demokratie nicht unter, sondern das gehört ein Stück weit dazu. Wenn ich mir überlege, wie viele Wahlen wir in Deutschland haben, die durchgeführt werden, wie viele Wahleinsprüche, wie viele Strafverfahren es gibt, auch wegen Wahlfälschungen, die aufgeklärt oder auch mal nicht aufgeklärt werden, daran scheitert die deutsche Demokratie nicht. Die deutsche Demokratie scheitert daran, dass wir sie ständig in Zweifel ziehen. Und der Wahlausschuss in Friesland kippt mein Vertrauen in den deutschen Staat nicht.
Gut, das mag ja sein. Dann ist MC an dieser Stelle stabil. Auf der anderen Seite trägt die Entscheidung im Kreis Friesland natürlich auch dazu bei, dass jetzt die AfD wieder ein deutschlandweit nutzbares Narrativ hat. Und da nickt auch MC, das konnten Sie jetzt nicht hören, ja, dass die AfD sozusagen ein deutschlandweit nutzbares Narrativ hat und kann sagen, hier, da im Kleinen fängt es an. Und deshalb müssen wir im Bund auch dafür sorgen, dass...
Und dann würde ich gerne mal auf die AfD zeigen und sagen, hey, auch bei euch fängt es im Kleinen an oder bei Ihnen, ich würde Sie lieber siezen. Indem nämlich auf Parteiveranstaltungen Sachen skandiert werden, die eindeutig gegen die Menschenwürde sind, indem auf Parteiveranstaltungen, auf Podien Nationalhymnen von Unrechtsstaaten gesungen werden.
Du sprichst jetzt die DDR-Hymne an.
Die DDR-Hymne an und wir können das jetzt beliebig fortsetzen. Das ist dann auch das Kleine. Das wird nämlich von der AfD immer runtergeredet. Ja, das war dann, da stand man nur dabei und hat ja nichts gesagt. Also die Abwiegelungen und Relativierung können wir alle rückwärts runterbeten. Das ist dann auch das Kleine, was für mich zeigt, dass diese Partei eben nicht sauber ist in dem Sinne, dass sie kein demokratischer Player ist, dass sie für mich auch kein akzeptabler Gesprächspartner im demokratischen Kontext ist.
Ja, ich hatte ja eben gesagt, wir schauen uns auch mal ein Zitat von Herrn Sichert an. Und da wird in den Medien eins besonders kolportiert. Und zwar ist das eine Aussage von ihm, die er auf der Plattform X oder für die Älteren von Ihnen Twitter gemacht hat im Juni 25, also jetzt gut etwas mehr als ein Jahr her. Ich zitiere wörtlich, Zitat. Das letzte Mal, als die Fahne einer bestimmten Ideologie an deutschen Rathäusern gehisst wurde, waren danach Millionen von Menschen tot. Deshalb lasst es sein. An Rathäuser gehören nur die Fahnen des Ortes, Landes und Bundes und keine Fahnen, egal welcher Ideologie. Zitat Ende. Es bezog sich da auf das Hissen der Regenbogenflagge. Und bei dieser Flagge, die auch gelegentlich vor Polizeistationen geweht hat, war ich auch der Meinung, dass beispielsweise staatliche Einrichtungen sich neutral zu verhalten haben. So ist es auch im Grundgesetz entsprechend geregelt. Aber wenn diese, es macht einen Unterschied, ob diese Flagge jetzt wahrgenommen wird als eine sozusagen ein Symbol für den Schutz von Minderheiten oder ob sie wahrgenommen wird als ein politisches Symbol. Und ich dachte auch, das wäre in Deutschland bereits rechtskräftig entschieden, ist es aber noch gar nicht, denn unsere Recherchen haben ergeben, dass die Regenbogenflagge als Menschenrechtssymbol sehr wohl ein Ausdruck staatlicher Schutzpflicht ist, wenn man es entsprechend hisst und nicht Parteinahme. Und wenn man die Regenbogenflagge als politisches Symbol betrachtet, dann wäre es natürlich als Parteinahme zu werten und dürfte dann auch vor Rathäusern oder aber auch Polizeistationen und Gerichten nicht gehisst werden. Das ist in Deutschland noch anhängig. Aber wenn jetzt ein AfD-Politiker wie Herr Sichert das als politische Flagge betrachtet, dann können wir da gerne anderer Meinung sein zu seiner Aussage, aber dann ist seine Aussage tatsächlich rechtlich nicht zu beanstanden und das ist dann etwas, wo ich sage, okay, wenn das rechtlich nicht zu beanstanden ist, müssen wir das in einer Demokratie entsprechend aushalten und dann ist das noch kein Beleg für mangelnde Verfassungstreue oder sehe ich das falsch?
Also die Verfassungstreue kann ich aus juristischer Sicht mangels eigener Fachkunde nicht beurteilen. Als Bürgerin sage ich, so jemand ist für mich nicht wählbar. Der Vergleich von Regenbogenflagge mit Hakenkreuz, das geht für mich nicht. Vor allem nicht aus der Richtung einer politischen Partei.
Aber da sind wir uns doch einig. Aber rechtlich ist es sauber.
Genau so. Aber wie kann ich ein politisches System nur darauf aufbauen, was rechtlich geht und was nicht geht? Bitte mal alle überlegen. Ich mache im Privaten und ich mache im Beruflichen, halte ich mich nur an Regeln, die rechtlich vorgegeben sind. Ja, das heißt, ich lege die Beine auf den Tisch, ich beleidige jeden, der mich des Weges kommt mit irgendwelchen Sachen, die laut Verfassungsgericht noch unter Meinungsfreiheit schaffen. Also gehe morgens in die Dienststelle und sag zu allen Kolleginnen und Kollegen, ihr seid ja so doof, ihr könnt ja gar nichts. Das dürfte jetzt noch unter Meinungsäußerung passen und sag dann nachher, ja wieso, ich habe ja nichts Verbotenes gemacht und wundere mich, wenn mein Privatleben und mein Berufsleben stark leidet. Worauf ich hinaus möchte ist, wir können ein demokratisches System, das klappt nicht nur mit den rechtlichen Regelungen bestreiten, sondern es muss auch ein Common Sense des Umgangs und der politischen Kultur geben. Die tritt die AfD konsequent mit Füßen, eben auch unter anderem mit dem Argument, ja, ist ja nicht verboten, ja, oder das fällt unter Meinungsäußerung. Für die gibt's auch Meinungsfreiheit immer nur genau so lange, bis es nicht gegen sie geht, weil das ist dann irgendwie, rufen sie sofort, wir werden gecancelt und alles ist böse. Das Das ist ein relativ einfacher Move. Und ich finde es ganz wichtig, diese Denk- und Handlungsmuster, die dahinter sind, mal offen zu legen. Denn wenn man sich heute hinstellt und sagt, hier, ich habe hier wirklich profunde Ansichten gegen die AfD, sei es das Verhalten gegenüber der Menschenwürde, dieses segregierende Menschenbild oder eben auch die völlige Unfähigkeit in vielen Politikfeldern, dann ruft sofort einer, ne, man würde irgendwie 30% der Wähler beschimpfen. Nein, ich kann auch trotzdem profund dagegen sein und mich entsprechend äußern. Und wir haben uns von der AfD, von deren Thinktanks eine politische Kultur aufdrücken lassen, die genau diese Denkmuster immer weiter verfestigt, und am Ende des Tages gewinnen immer die, entweder weil sie Opfer sind oder weil sie endlich mal vorne sind oder weil sie angeblich alle möglichen Wähler hinter sich haben. Das ist nicht der Fall.
Ich habe ein zweites Zitat von ihm ausgegraben, und zwar vom 11. Juli 2025 aus seinem Auftritt beim Deutschen Bundestag. Da geht es um das Thema Völkermord in Srebrenica, 30-jähriger Jahrestag. Zitat: Wo der Staat als ordnende Macht fehlt, wird Multikulti zum Schlachtfeld der verschiedenen Gruppen gegeneinander. Zitat Ende. Und ein weiteres Zitat: Srebrenica mahnt uns, Multikulti zu beenden, bevor es zu spät ist. Zitat Ende. Um es kurz historisch einzuordnen, er bezieht sich hier auf das Datum zum 30. Jahrestag des Völkermords von Srebrenica, bei dem 1995 mehr als 8000 bosnische Muslime von serbischen Truppen ermordet wurden. Und er zieht hier sozusagen einen Bogen zur Multikulti-Gesellschaft in Deutschland. Das mag rechtlich nicht zu beanstanden sein, aber die Psychologin am Tisch guckt gerade ziemlich sauer.
Ja, das ist wieder der Vergleich, der nicht nur unsachlich ist, sondern eben das Ganze in eine bestimmte Richtung drückt. Und damit geht es eben darum, dass Multikulti, wir müssen uns das auch mal klar machen, Multikulti ist ein Begriff, der in den, lass mich nicht lügen, 1990er, 1980er Jahren in bestimmten Kreisen diskutiert worden ist. Er ist abgelöst worden durch viele andere Begriffe. Die einzigen, die da heute noch drauf rumreiten, sind die Leute von rechts außen. Denn wir lassen uns auch Wörter wieder in die Debatte drängen, die aus der Debatte schon lange verschwunden sind, weil sie einfach nicht mehr adäquat sind, weil sie nicht mehr passen, weil sie überhaupt nicht mehr sachlich gerechtfertigt sind. Das heißt, hier geht es wieder nur um eine Abwertung von Leuten, die eine andere politische Richtung vertreten als die AfD, mit einem völlig unsachlichen Vergleich. Ob das jetzt strafrechtlich zu beanstanden ist, das wird vermutlich unter Meinungsfreiheit fallen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, Verfassungstreue heißt auch Verfassungstreue zu Artikel 1, nämlich der Menschenwürde. Und da habe ich bei vielen Abgeordneten der AfD und ihren Äußerungen ganz große Zweifel, ohne dass ich da jetzt ein Urteil rausstrecken könnte. Aber wir beklagen immer von Volksgruppen und ethnischen Gruppen, die angeblich viele Grundsätze unseres Staates nicht anerkennen. Und da bin ich auch bei vielen einer Meinung, wenn wir darüber sprechen, ne, müssen Leute, die eingebürgert werden, das Existenzrecht Israels anerkennen und solche Sachen oder die Gleichberechtigung von Frauen. Ich bin sehr dafür, uns da die Verfassungstreue auch da sehr eng auszulegen. Aber Verfassungstreue heißt eben auch die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Und da würde man bei solchen Zitaten sagen, das ist jetzt hart am Wind gesegelt.
Ich habe noch ein drittes und letztes Zitat, was ich hier in die Runde reingeben möchte. Und zwar ging es um eine Bezeichnung von Entschädigung für Terroropfer. Das hat sich halt als Blutgeld bezeichnet. Und das Originalzitat, auch aus dem Deutschen Bundestag vom 18. Oktober 2019, lautet, Zitat: Im Nachhinein die Opfer zu entschädigen, mag manche kurzfristig besänftigen, macht die Taten aber nicht ungeschehen. Wir brauchen hier kein Blutgeldgesetz, sondern eine Bekämpfung von Ursachen. Zitat Ende. Also wenn man es jetzt etwas sanfter formuliert, kann man sagen, naja, es ist zwar gut und richtig, dass wir die Opfer entschädigen, aber besser wäre es, wenn wir die Opfer erst gar nicht entschädigen müssten, weil die Taten erst gar nicht entstehen. So, und da hat, ich denke, darüber kann man in ganz Deutschland Einigkeit erzielen. Die Frage ist halt nur der Weg dorthin. Ja, und da ist der Weg der SPD oder der CDU, der FDP, der Grünen, der Linken, vom BSW und von der AfD, die sind da sicherlich in Teilen sehr unterschiedlich. Das Zitat als solches, ist das zu beanstanden, MC?
Das Zitat als solches wird sicherlich unter die Meinungsfreiheit fallen. Auch so etwas als Blutgeld zu bezeichnen, ist sicherlich als politische Überspitzung zulässig. Da, glaube ich, gibt es keinen Zweifel drüber. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, genauso wie du gesagt hast, hängt ja immer die gleiche Kausalkette dahinter. Ich mach's mal platt, damit wir vorwärts kommen. Die können nur ein Thema Ausländer. Und wenn irgendwo was mit Ausländern ist, dann kannst du wird mehr oder weniger subtil am Ende des Tages geht es um Ausweisung, da geht es um Abschiebung. Und wie schön man dann nachher differenzieren kann, das hängt dann immer davon ab, wie edel gerade diskutiert wird in dem Kontext. Das ist Teil auch des politischen Erfolges der AfD, immer gleiche Kausalketten und Plausibilitätsketten zu reiten. Andere politische Kräfte können das nicht so erfolgreich, weil sie halt differenzierter unterwegs sind, weil sie intellektuell schöner unterwegs sind, oft auch sachgerechtere Lösungen haben, weil die AfD muss ja keine Lösung haben. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass deren Abschiebepläne, wo auch immer, ja, ob bei Landratswahlen, wo das ja gerne kolportiert wird, oder eben auch auf Landes- und Bundesebene, nichts von dem ist realistischerweise irgendwie umsetzbar. Ja? Also das,
aber fordern kann man es ja als Opposition.
Das finde ich auch völlig... Nein, genau, jetzt wollte ich gerade das sagen, was ich immer sage. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber natürlich ist es nicht in Ordnung. Ich halte das auch für politisch unredlich. Und das wäre wieder so ein Beispiel für, ja, das geht, weil Meinungsäußerung und Wahlkampf und ich weiß nicht was. Aber das ist doch, also ich wollte jetzt kein Fäkalwort sagen. Es ist Veräpplung. Veräpplung des Wählers zu sagen, das könnte irgendwie funktionieren. Aktuell gibt es ja auch eine Großflächenkampagne der AfD, keine Rente mit 70, mehr Zeit zum Leben. Ja, jetzt mal ernsthaft, wie sollen das finanziert werden. Also da stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Und das ist auch im letzten Bundestagswahlkampf Anfang 25 auch wirklich sehr gut durch die anderen Parteien rausgearbeitet worden. Das geht ja bei Wählerinnen und Wählern rechts rein, links raus. Aber die Kohle dafür ist einfach nicht da und wir müssen uns auf den Kopf stellen.
Okay, du versuchst es jetzt hier sozusagen über Sachpolitik. Darum geht es aber, glaube ich, weniger.
Mir scheitert ja doch immer.
Ja, genau, das ist halt so dieser Punkt. Und wir haben es bei jeder Regierung, egal ob sozialdemokratisch oder unionsgeführt, haben wir es erlebt, dass natürlich aus der Opposition heraus Dinge gefordert wurden, die man dann später als Regierungspartei dann doch nicht so oder gar nicht umgesetzt hat. So, jetzt ist aber die Frage, wenn Sichert jetzt sozusagen sich da verhält wie die Axt im Walde, dann kann man das für den Wald natürlich schlecht finden, aber das macht die Axt noch nicht illegal. Und das ist halt dieser Punkt. Und das niedersächsische Innenministerium hat im Juli 26, also noch in dem Monat, wo wir hier diese Folge produzieren, empfohlen, Sichert nicht zur Wahl als Landrat zuzulassen und hat es auch begründet, dass man bei ihm eine Migranten-, Asyl- und Fremdenfeindlichkeit bzw. eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vermuten könne. So, ist denn die Vermutung schon ausreichend, MC, um einen Landratskandidaten, von dem du ja eben gesagt hast, der muss eine Verwaltung führen, an den muss sozusagen Beamtenrecht oder Beamtenkriterien angewandt werden, also einen solchen Menschen tatsächlich abzulehnen?
Ich hätte jetzt als Psychologin gesagt, dass mit der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit würde ich aufgrund der Zitate, die du vorgelesen hast, nicht mehr annehmen. Also das gibt schon sehr, sehr starke Indizien dafür, dass sie tatsächlich vorliegen. Wenn ich keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit habe, schreibe ich nicht sowas. Das wäre jetzt aber eine psychologische, keine rechtliche Wertung. Zu der stehe ich aber auch. Weil jemand, der eben eine geringe Ausprägung an gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat, das ist tatsächlich ein psychologisches Konstrukt, das ist messbar, der kommt nicht auf den Trichter, sowas zu formulieren. So, das war aber jetzt nicht die Antwort auf die Frage, die du hast. Ob die Annahme ausreicht, müssen letztendlich dann Gerichte klären.
Lass uns mal drauf schauen. Wir haben ja am Anfang gesagt, dieser eine Satz, dass am Ende nutzt es der AfD. Glaubst du, dass die Situation, wie wir sie jetzt aus dem Kreis Friesland vorgefunden haben, dass das sowohl in Sachsen-Anhalt als auch bundesweit für die AfD einen weiteren Aufschwung bedeutet?
Ja, die AfD nutzt genau solche Ereignisse und spielt das natürlich auch über die eigenen Kanäle. Und was die AfD ja wirklich extrem gut kann, ist dieses Wir gegen die, also dieses Wagenburg-Denken fördern. Sie haben eine sehr skeptische Wählerschaft, die sowohl staatsskeptisch ist, als auch Politiker skeptisch. Verfassungsabwertende Äußerungen werden gutiert im AfD-Umfeld und zwar in sehr großem Maße. Und das passt für die natürlich perfekt ins Bild. Ich bin überzeugt davon, dass das da in einigen Wählerschichten nochmal einen Schub gibt. Wie viel sich das in Prozentpunkten auswirkt, muss man an der Stelle nochmal gucken. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass diejenigen, die diese Entscheidung vertreten oder diejenigen, die grundsätzlich diese Überprüfung für richtig halten, mal aus der Hecke hüpfen und sagen, ja, ich halte es für richtig, dass diese Überprüfung stattfindet, dass sie rechtlich sauber, um deine Formulierung zu benutzen, stattfindet. Ich finde es richtig, dass sie gerichtlich überprüft werden kann, denn wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die im Kern, und dazu stehe ich auch, dem Parlamentarismus so kritisch gegenübersteht, dass wir Sorge vor deren Abschaffung haben müssen.
Das ist absolut korrekt, aber wenn jetzt beispielsweise die Wahl in Friesland, im Kreis Friesland stattfindet und sie muss dann per Gerichtsbeschluss wiederholt werden, dann möchte ich nicht erleben, wie viel Aufschwung und wie viel Theater und wie viel Geschrei das dann sozusagen wieder zugunsten der AfD gibt.
Wir,
es gibt
noch müssen aber an der Stelle auch klar machen, das sind, ich nenne es mal Betriebskosten der Demokratie und des Rechtsstaates. Dazu gehört, dass es auch mal falsche Entscheidungen gibt, dass Entscheidungen aufgehoben werden, dass man mal eine Million in die Hand nehmen muss, um zum Beispiel eine Wahl zu wiederholen. Ich will das jetzt nicht bagatellisieren, aber umgekehrt, das zeigt doch, dass das System funktioniert. Wenn mir einer sagt, unser System ist so perfekt, wir sind immer so super, bei uns geht immer alles perfekt auf und beim ersten Mal klappt alles, das würden wir doch niemandem ernsthaft glauben.
Hättest du aufgrund der jetzt bekannten Fakten gegen seine Kandidatur gestimmt, wenn du im Wahlausschuss gewesen wärst?
Nein, ich hätte für seine Kandidatur gestimmt, nämlich aus den Gründen, dass ich das dir die Äußerungen für Äußerungen der Meinungsfreiheit halte und dass ich für den, dass ich im Wahlkampf dagegen opponiert hätte als Vertreterin einer anderen Partei, als die ich ja wahrscheinlich in dem Wahlausschuss gesessen hätte.
Fällt dir das schwer, das hier öffentlich zuzugeben oder
einzuräumen?
Nein,
überhaupt nicht. Ich habe selber den Fall, also den vergleichbaren Fall gehabt. Ich kann das ganz kurz skizzieren, wo mir mal kurz das Herz stehen geblieben ist. Bin ganz oft Wahlvorständin gewesen mit großer Begeisterung und durch einen Zufall habe ich mal erfahren, dass ich am nächsten Tag, es war logischerweise ein Sonntag, mit einem ehemaligen NPD-Landtagskandidaten im Wahlvorstand sitzen musste. Und wie gesagt, ist sehr spät aufgefallen und ich habe das dann natürlich mit den entsprechenden Verantwortlichen kurz besprochen und ich bin am nächsten Morgen angetreten, auch mit dem Hinweis, wenn ich hier irgendwas sehe, ist der Mann schneller draußen, als er gucken kann. Wir haben einen absolut perfekten Wahltag hingelegt, nach allen Regeln der Kunst. Wir haben alle Formalien eingehalten. Wir haben eine faire, freie und gerechte Wahl hier in unserem Stimmbezirk durchgeführt. Und
das war in Frankfurt?
Das war in Frankfurt. Es ist mir nicht leicht gefallen, weil NPD wirklich ja schon mal eine andere Hausnummer ist. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und mich jetzt nicht geweigert habe oder mir einen anderen Zirkus gemacht haben. Das gehört zur Demokratie dazu.
Also wir lernen daraus, wenn es drauf ankommt, MC zieht durch. Was bleibt? Der Ausschluss von AfD-Kandidaten mag juristisch sauber begründet sein. Kommunikativ ist es auf jeden Fall für alle Beteiligten ein Drahtseilakt. Und jede Nichtzulassung ohne glasklare, transparente Begründung liefert das Opfernarrativ gleich mit.
Ob das der AfD am Ende nützt oder schadet, das können wir hier an dieser Stelle nicht beurteilen. Aber wie es kommuniziert wird, wie diejenigen, die für Demokratie, die für Rechtsstaat, die für unsere Grundwerte eintreten, darüber sprechen, das ist ganz entscheidend. Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran.
Das war diese Folge der Nahbetrachtung mit Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh
und Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschardt.